Leider hat Paulo Coelho es übertrieben. Ja, ich gestehe, Paulo Coelhos Bücher gelesen und verschenkt zu haben, und wenn ich mir Zitate merken könnte, hätte ich sogar daraus zitiert. Das wäre peinlich gewesen. Aber ich bin der festen Überzeugung, es gab eine Zeit, in der man Coelho noch lesen, vielleicht sogar zitieren konnte, ohne für einen pseudoreligiösen Spinner gehalten zu werden oder gar für einen Romantiker. Es war eine Zeit, in der noch Platz war für Romantik. Wie abscheulich. Gemessen an der Zahl angestrichener Stellen, manche ganze Seiten lang, ist Sibylle Berg mein neuer Paulo Coelho. In ihrem Buch »Vielen Dank für das Leben« sind es 39. Jede einzelne würde ich hier sofort mit Begeisterung vorlesen, wenn das nicht peinlich wäre. Ich würde vielleicht nicht gleich für einen pseudoreligiösen Spinner gehalten werden, außer von Anhängern der FDP, aber mindestens für einen Romantiker. Einen Romantiker wie Sibylle Berg selbst. Es sind Zitate wie, wenn man den Menschen den Kapitalismus nimmt, bleibt von ihnen wohl nicht viel übrig. Oder, Frau Hagen fühlte sich im Recht und damit begann jedes Elend auf der Welt. Oder, er litt an leichtem Autismus, wie fast alle Männer. Man könnte behaupten, dass das Testosteron im Mutterleib bei der Ausprägung des männlichen Gehirns nur Wesen in die Welt stellt, die nicht empathiefähig sind. Moment, Herr Falschgold, ruft der Hörer, das ist nicht romantisch, das ist zynisch. Vielleicht gut beobachtet, aber romantisch ist es nicht. Doch, schreit Herr Falschgold den nun sehr erschrocken reinschauenden Rezensionshörer an. Mitdenken, du empathieloses Stück Holz, es gibt Romantiker, die können das nur nicht so zeigen, wie du dir das in deinem peruanischen Poncho so vorstellst. Im Tonfall trauriger, resignierter, aber mit der gleichen Wut im Bauch konfrontiert uns Sibylle Berg in »Vielen Dank für das Leben« mit all dem, was wir täglich zu verdrängen gelernt haben. Mit all den Paradigmen, die sich so unmerklich einschleichen. Das macht man nicht, das liest man nicht, das sagt man nicht, hier raucht man nicht. Das in kleine, feine, anklagende Essays zu schreiben, ist Sibylle Bergs Zugeständnis an die Spiegel-Online-Generation. Wer jedoch noch in der Lage ist, mitzudenken beim Lesen, der liest die wahre Sibylle Berg, liest ihre Bücher, liest »Vielen Dank für das Leben«. Und wer nach 20 Seiten nicht sagt, hier ist ja schon der Titel des Buches zynisch, der darf weiterlesen. Alle anderen müssen sich Dietmar Wischmeyers Buchreihe über die bekloppten und bescheuerten Deutschen kaufen, das ist dann halt deren Niveau. Denn oberflächlich, okay, ganz oberflächlich sind die handelnden Personen sich ähnlich. Es gibt keine Guten. Die Schriftstellerin Sibylle Berg jedoch weiß, dass das so nicht geht in einem Buch, nur abgrundtief verdorbene Menschen beschreiben und den Leser dann sitzen lassen. Das ist zynisch. Also kommt auf Seite 1, Satz 1, Toto auf die Welt. Es ist in etwa das Geburtsjahr der Autorin und in etwa der Geburtsort. Weimar, 66, tiefe, tote Zone. Toto ist anders, nämlich weder Fisch noch Fleisch, ohne erkennbares Geschlecht verärgert er, ohne den ersten Schrei getan zu haben, den ersten Menschen, dem er begegnet, die Hebamme, die in einer wohlgeordneten deutschen Bürokratie nur nicht weiß, was sie in den Geburtsschein schreiben soll. Die Mutter ist eine der vom gelebten Sozialismus im Nordhäuser ertränkten Künstlerseelen und entsprechend nicht lange für Toto da. Also Kinderheim und ob der körperlichen Differenz zum sozialistischen Knaben, Toto wurde zu einem ebensolchen erklärt, ist er schon wieder ein Stein im Getriebe, das die Heimleiterin doch so schön zu schmieren weiß. Wie man das im Osten halt gelernt hat, das Schmieren. Also verkauft das böseste Stück Mensch bis dato im Buch unseren Toto an einen noch böseren, einen Viehbauern, für ein Haus am See, wie es die Genossin Honecker auch hat. Wie kann man eine solche Geschichte mit »Danke für das Leben« überschreiben, fragt der Hörer. Und Herr Falschgold, der schon wieder anfangen wollte zu brüllen, erinnert sich an Toto, der solcherlei Widrigkeiten ganz anders angeht. Toto hat Verständnis. Toto versteht von Anfang an, dass es keiner leicht hat. Und wenn das so ist, dann macht es keinen Sinn, auf Boshaftigkeit mit irgendetwas anderem zu reagieren als unendlichem freundlichen Verständnis. Nicht mit »Jesus, halte die andere Backe hin«, dummhaft mechanischer Opferpose, nein, mit wahrem Verständnis. Was ist denn auch so schwer daran zu verstehen? Die Hebamme, sie hat ihre Vorschriften, einen Amtsleiter, die hat's nicht leicht. Und was gibt es zu sagen gegen den Wunsch nach einem Wassergrundstück in der Mark Brandenburg? Und die Frau vom Viehbauern hatte mal Träume und jetzt nicht mehr, da kann man schon mal durchdrehen als Viehbauer, wenn man es nicht geschafft hat, seiner Frau die Träume zu erfüllen und ihr ordentlich eine verbraten. Wir folgen also einem seltsam aussehenden, unendlich guten Menschen, schwimmend in einer Suppe immer besser aussehender Menschen, denn immer besser aussehen tun sie nun mal, in den 70ern vielleicht noch nicht, in den 80ern schwamm drüber, aber spätestens in den 90ern. Toto ist nun fast 30 und im Westen, wie wir alle im Westen waren, und die Menschen, mit denen er es zu tun hat, werden nicht netter, nicht besser, noch nicht mal wenigstens indifferenter einer Person gegenüber, die so anders aussieht, irgendwas zwischen Krufti und Transe, aber so fucking nice to everyone ist. Wenn Sibylle Berg irgendwas kann, dann ist es uns unwohl fühlen machen, ihre Spezialität. Denn so wie man es schon noch erfahren sollte, dass die böse Heimleiterin von den Bauern im Dorf vergewaltigt und ermordet wird, also ihr gerechter Gott, den Windeye Jesus, müssen es auch die Details sein, dass das passiert mit Socken im Mund, die sich einer der Männer zuvor mit großer Behendigkeit von den Füßen gestreift hatte, die Socken waren feucht und seit Wochen an den Füßen des Mannes befindlich gewesen. Nein, das muss man nicht wissen, das ist ja noch ekliger als das ganze Gemorde und Vergewaltigen. Doch was man gerade noch für das Bergsche Schriftsteller-Tourette gehalten hatte, die Sibylle kann halt nicht anders, was wir nur denken, das muss die halt schreiben, die Sibylle, ergibt sich nach einem kurzen Mitdenken beim Lesen, dass das die genaue Dosis Realität ist, der wir uns permanent verweigern. Kommt ja nur im Fernsehen. Und wenn schon ein Viehbauer praktisch denken kann, wozu sind dann wir intelligenten Menschen fähig? Unsere tägliche Optimierung gibt uns heute: Was ist eine alte Socke im Maul, um jeden Laut zu ersticken, gegen einen perfekt abgestimmten Produktionsablauf, das passende Fernsehprogramm, eine vorbereitende Schule samt Berufsausbildung, wohlportionierte Medizin, Ausgleichssport und einen Bio-Supermarkt? Noch halten wir das Ganze für einen Wenderoman, obwohl diese nur in einem Satz vorkommt, okay, mit einem Haufen ekliger Nebenrollen und einem seltsamen Protagonisten, bis wir merken, dass Frau Berg uns hier die ganz große Kopfwäsche verkauft. Die Kapitel heißen Anfang, 1966 bis 2000, 2000 bis 2010, das Ende. Und 2010 bis 2030. Die Dystopie, so beängstigend wie selten gelesen, war denn so vielem schon absehbar. Wo wir doch heute schon Wohlstand verwechseln mit niedrigen Arbeitslosenzahlen, niedrigen Krankenstand mit Gesundheit und Gesundheit mit Verzicht. Da ist die nahe Zukunft von Frau Berg beschrieben mit Schaubiofarmen für die milde Reichen, mit von Tourismus optimierten, von Einwohnern gesäuberten Innenstädten und einem optimierten Leben in Betonvorstädten für alle, die sich nicht auflehnen, viel zu konkret ahnbar, um sie als Fiktion abzutun. Endend mit: Vielleicht gab es weltweit noch 1 Million, die aufbegehrte, nicht arbeitete, die gewalttätig war oder rauchte. Wie soll einer wie Toto klarkommen in einer solchen Welt, ist das Thema, und kann er nicht. Wie auch. Wer Frau Bergs Werk nicht kennt, das wollte ich schon immer mal schreiben, wird die Hoffnung nicht verlieren bis zur letzten Seite. Und selbst wer Frau Bergs Werk kennt, wird Tränen in den Augen haben vor Lachen, wie sie mit dem letzten Satz der ganzen Tragödie noch einen draufsetzt. Himmel, was gebe ich dafür, diese Nummer jetzt rauszuposaunen? Da müssen Sie das Ding wohl lesen. Bis zum Ende. Und da das Tourette von Frau Berg ansteckt, hier zum Schluss als Ausweichhandlung noch 2, 3 Zitate, Paulo Coelho-Style, denn Toto war es nicht peinlich zu singen, er hätte auch getanzt oder gerechnet. Er verstand nicht, was Menschen warum peinlich war, warum sollte es in einem Leben, das die universale Länge eines Wimpernschlages hat, Peinlichkeiten geben. Oft setzten sich Totos neue Bekannte Heroinspritzen, auf jeden Fall lief Musik, Joy Division bei den Fixern, Cure bei den Haschrauchern. Und Rosen, das sind doch die Schäferhunde unter den Blumen.